Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Labor Inside, wie wir Menschen den richtigen Wert geben. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier ein bisschen etwas über Laborwerte erzählen. Ich spreche hier auch für das Labors.at-Fachärzte-Team. Wir sind ein Team von 9 Fachärzten für Labormedizin, die hier eine Gruppenpraxis führen. Und zuerst eine kleine Werbung und natürlich auch die Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können, zu einer bestmöglichen Qualität. Und wir versuchen immer, Menschen den richtigen Wert zu geben, auch im Umgang mit unseren Mitarbeitern selbstverständlich. Und als Facharzt in dem Labor verdiene ich natürlich auch meine Brötchen mit der Durchführung von Laborwerten. Werbung Ende. Ganz kurz über Cholesterin, glaube ich, brauche ich nichts erzählen. Cholesterin ist eine fettartige Substanz, die sehr beliebt ist und mittlerweile mehr oder weniger im Mainstream und in der Kronenzeitung angekommen ist. Cholesterin ist an sich lebensnotwendig, das ist eine wichtige Substanz. Wir haben das Cholesterin als Teil unserer Zellwände und dort ist es ganz wichtig auch für die Stabilität der Zellwände. Und es ist auch ein Grundstoff für Hormone und Vitamine, zum Beispiel Stresshormone wie Cortisol oder Geschlechtshormone basieren auf der Synthese aus Cholesterin. Aber auch zum Beispiel Vitamin D wird aus Cholesterin synthetisiert. Und Studien der Menschen zeigen, dass der Körper selbst Cholesterin synthetisieren kann und er synthetisiert in etwa täglich bis zu 3 Gramm, also 3000 Milligramm, wobei der Großteil in der Leber synthetisiert wird, nämlich mit um die 1500 bis 2 Gramm. Im Gegensatz dazu werden da 200 bis 300 Milligramm, also ein Zehntel mit der Nahrung aufgenommen. Und das bedeutet leider auch, die Cholesterinsynthese und wie hoch die Cholesterinspiegel sind bei einem Menschen, ist vor allem nicht nur durch die Umwelt, sondern vor allem auch genetisch bestimmt, durch die genetische Grundausstattung, wie stark die Cholesterinsynthese ist. Das heißt, auch bei einer gesunden Ernährung mit regelmäßigem Sport können wir den Cholesterinspiegel und den LDL-Spiegel nur gering beeinflussen, um etwa 10-15% bei den meisten Menschen. Im Gegensatz dazu, Triglyceride sind die klassischen Fette, die kennen wir. Triglyceride heißt das einfach aufgrund der chemischen Struktur, weil ein Glycerin mit 3 Fettsäuren kombiniert ist. Das wird zu einem geringen Teil im Körper synthetisiert, etwa 2 Gramm, während wir doch 30 bis 150 Gramm Fett über die Nahrung aufnehmen, je nach Ernährungsgewohnheiten und je nach Zahl der Pommes frites selbstverständlich manchmal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Im Osten Österreichs natürlich ist Schnitzel ein wesentlicher Bestandteil unserer Grundnahrungsmittel. Daher nehmen wir natürlich etwas mehr Triglyceride zu uns. Das heißt, im Gegensatz zu Cholesterin werden Triglyceride überwiegend auch über die Nahrung aufgenommen. Und da macht es sehr wohl einen Sinn, wenn die Triglyceridwerte erhöht sind, die Blutfette, dass man dann sozusagen auch die Nährung umstellt. Das ist auch wichtig so. Ganz kurz, Fett lässt sich nicht im Blut sozusagen transportieren. Das heißt, im Blut sind diese Fette an Proteinen, Eiweißstoffe gebunden. Damit entstehen Fettpartikel, die aus Cholesterin und ein bisschen Triglyceriden bestehen. Und die sorgen dafür, dass das Cholesterin und dass die Blutfette aus der Nahrung in den Körper kommen und natürlich auch ein bisschen wieder zurück. Es gibt da 2 wichtige Apolipoproteine und jedes dieser Cholesterinpartikel hat genau ein Apolipoprotein. Apolipoprotein A ist Bestandteil des HDL-Cholesterins, des High-Density-Lipoproteins. Ist ein sehr proteinreiches, kleines Partikel, das das Cholesterin im Groben aus der Peripherie wieder in die Leber zurückbringt, wo es verstoffwechselt wird. Im Gegensatz zu das LDL und VLDL enthält Apolipoprotein B und das dient eher dem Transport von der Leber bzw. von der Leber hinaus in die Peripherie. Ein zu hoher LDL-Spiegel bedeutet aber auch, dass das überschüssige Cholesterin sich dann nicht mehr von den Zellen aufgenommen wird und dass sich dann eine Zellwände ablagert und dann entsteht das, was wir als Atherosklerose bezeichnen. Das heißt, ich habe dann Ablagerungen, die die Gefäße verengen und damit natürlich auch alle Konsequenzen, wie zum Beispiel Herzinfarkte, Schlaganfälle. Herzinfarkte, Schlaganfälle sind die häufigsten Ursachen, mittlerweile weltweiten Todesursachen. Das heißt, knapp die Hälfte der Menschen stirbt an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder einer Erkrankung der Gefäße, die letztendlich durch Atherosklerose bedingt ist. Und das erhöhte LDL ist eigentlich der wichtigste beeinflussbare Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Je nach Schätzung Und in der Studie natürlich kann man sagen, dass so 30-60% des Gesamtrisikos über erhöhte LDL-Spiegel sozusagen bedingt sind. Wir haben gesagt, es ist vor allem ein genetischer Faktor, es ist nicht unbedingt durch Nahrung beeinflussbar, aber mittlerweile haben wir sehr gute Medikamente, die den LDL-Spiegel senken können. Ein zweiter wichtiger Risikofaktor ist ein zweites Lipoprotein, das viel weniger bekannt ist, Lipoprotein klein a, über das ich auch ein bisschen reden werde. Im Labor interessiert uns ja nicht nur der Cholesterinspiegel, sondern auch, wie wir dazu kommen, und wir messen das. Generell messen wir das mit chemischen Tests, das heißt, wir geben da Reagenzien dazu und hoffen auf eine Farbreaktion im Blut. Das machen mittlerweile automatische Geräte, die das sehr präzise messen. Das heißt, wir können auf knapp 1-2% genau messen und sind da auch relativ gut und relativ rasch dabei. Das Gesamtcholesterin messen wir, indem wir ein eigenes Enzym dazu geben, die Cholesterinoxidase. Dadurch entsteht Wasserstoffperoxid. Wasserstoffperoxid löst uns dann weiter in einem anderen Enzym eine Farbreaktion aus und das Serum färbt sich dann gelb. Das können wir relativ gut messen und der Grad der Gelbfärbung entspricht in etwa dem Gesamtcholesterin. Um die Triglyceride zu messen, spalten wir die Triglyceride in Glycerin und die freien Fettsäuren. Und das Glycerin kann ich dann auch mit einer Farbreaktion sichtbar machen. Auch das ist ein chemischer Test, wo wir mit den entsprechenden Reagenzien sozusagen die Gelbfärbung machen. Wenn ich jetzt nicht das Gesamtcholesterin messen will, sondern nur das HDL-Cholesterin, dann versuche ich vorher, die anderen Cholesterinfraktionen, das VLDL und das LDL, herauszufangen. Das macht man durch Detergenzien und dadurch werden die inaktiviert und es bleibt übrig sozusagen mein HDL, das ich messen kann. Lipoprotein klein a muss ich anders messen. Da habe ich eigene Antikörper, die mir dieses Lipoprotein erkennen, das in dem Lipoprotein klein a ist, und das mir dann sozusagen gemessen mit Antikörpern, die verklumpen sich mit dem Lipoprotein klein a. Dadurch kommt es zu einer Trübung und die Größe der Trübung und die Stärke der Trübung korreliert ganz gut mit den Lipoprotein klein a Spiegeln. Das LDL-Cholesterin, wie gesagt, das ist der wichtigste Risikofaktor und ihr werdet jetzt fragen, wo ist denn das? Das wird im Allgemeinen berechnet. Das heißt, es wird errechnet, es gibt Formeln dazu. Wir verwenden, so wie die meisten Leute weltweit, die sogenannte Friedewald-Formel. Wir sagen, das LDL-Cholesterin ist mehr oder weniger das gesamte Cholesterin, weniger dem guten Cholesterin, weniger dem HDL-Cholesterin, plus einem kleinen Teil der Blutfette. Warum? Weil LDL auch zu etwa 20% Triglyceride enthält. Also die Triglyceride spielen hier auch eine Rolle. Das Problem ist beim LDL-Cholesterin, wenn ich das berechne, dann gilt das nur dann, wenn die Triglyceridwerte nicht allzu hoch sind. Warum? Sonst habe ich eben nicht nur LDL drinnen und HDL, sondern möglicherweise auch andere Partikel, die mir dann meine Berechnung beeinflussen. Und wenn die Triglyceridwerte über 200 sind, kann man stattdessen einen Ersatzmarker nehmen, das sogenannte Non-HDL. Das ist mehr oder weniger das Gesamtcholesterin, weniger dem HDL-Cholesterin. Oder wir bestimmen das LDL direkt aus dem Blut. Auch das können wir. Wie machen wir das? Wir machen sozusagen das LDL gezielt löslich, schauen, dass das HDL nicht löslich ist mit nicht-ionischen Tensiden oder einer Zuckerverbindung und dadurch kann ich das LDL messen. Alle diese Tests haben Vor- und Nachteile natürlich. Ein errechneter Wert ist immer nur eine Näherung, die geht sozusagen vom normalen Patienten aus. Und auch die direkte Messung hat natürlich den Nachteil, dass man ab und zu kleine Anteile anderer Cholesterinfraktionen mitmisst. Das heißt, es ist nicht ganz präzise. Wie hoch sollen jetzt die Cholesterinspiegel sein? Die etwas Älteren von euch erinnern sich, das waren früher Werte, die viel höher waren. Mittlerweile sind sie viel niedriger. Das sind alles Zielwerte, wo die Spezialisten, also die Kardiologen, sich zusammengesetzt haben und in großen Studien festgestellt haben, wann haben Leute sozusagen ein niedriges Risiko. Je niedriger das LDL-Cholesterin ist, desto besser selbstverständlich, desto geringer das Herzinfarkt, das kardiovaskuläre Risiko. Und dann versucht man sozusagen zu sagen, na, wie hoch ist denn das Gesamtrisiko? Wir kennen ja über 120 kardiovaskuläre Risikofaktoren. Manche sind beeinflussbar, wie Rauchen. Stress ist eine Geschichte, ob das beeinflussbar ist. Nicht Zuckerkrankheit kann man gut behandeln, Übergewicht kann man auch sehr gut behandeln, fehlende Bewegung oder auch den LDL-Spiegel. Und dann gibt es andere Dinge, die nicht beeinflussbar sind, von Körpergröße bis männlichem Geschlecht und sonstigen Dingen, Schuhgröße übrigens auch, die man sozusagen nicht so leicht beeinflussen kann. Und wenn der Patient ein niedriges kardiovaskuläres Risiko ist, also wie die meisten jungen, gesunden Menschen, sollte der LDL-Spiegel kleiner 116 sein. Je höher das Risiko ist, also wenn der Patient zum Beispiel zusätzlich zuckerkrank ist, ein starker Raucher ist, Bluthochdruck hat oder vielleicht auch schon eine Herzerkrankung hatte, dann sind die Zielwerte deutlich geringer und dann braucht man natürlich eine etwas stärkere Therapie. Bei Triglyceriden empfiehlt man, dass die Werte unter 150 Milligramm pro Deziliter sind. Wenn sie drüber sind, sollte man auf jeden Fall seine Ernährung umstellen. Natürlich ersetzt ein Cholesterinmedikament nicht eine gesunde Lebensweise. Das sollte uns allen klar sein. Gesunde Lebensweise, sprich Sport, mediterrane Ernährung, etwas Gewichtsabnahme, schadet den meisten nicht. Also so wie mir zum Beispiel, auch ich bin übergewichtig, können natürlich das Gesamtrisiko ebenfalls senken. Und dann gibt es einige wenige Menschen, das ist so knapp 1% der Bevölkerung, beziehungsweise jeder 200. die haben eine angeborene Cholesterinstörung, eine familiäre Hypercholesterinämie. Das, die haben angeboren sehr hohe LDL-Spiegel. Das sind bei Erwachsenen dann LDL-Werte über 190 oder bei Kindern sollte man schon bei LDL-Werten über 155 nachdenken, ob nicht diese familiäre Hypercholesterinämie vorhanden ist. Warum ist das wichtig? Diese Menschen entwickeln oft sehr früh Herzinfarkte, also oft schon im Alter von 30, 40 und haben eine entsprechende sozusagen Krankheitsbelastung. Das sind typischerweise auch Familien, die so Herzinfarktfamilien sind, wo der Vater oder die Mutter bereits mit 40 oder 45 einen Herzinfarkt hatte oder möglicherweise die Brüder bereits einen Infarkt hatten oder daran gestorben sind. Ein paar Mythen sozusagen zur Bestimmung. Wir alle lernen mehr oder weniger gebetsmühlenartig, für Laboranalysen muss man nüchtern sein. Muss man für die Cholesterin und die Blutfette immer nüchtern sein? Eigentlich nicht. Wenn man ein normales Frühstück zu sich nimmt, steigen die Triglyceride um etwa 10%. Das Gesamtcholesterin ganz minimal. Das Cholesterin selbst ist nicht nahrungsabhängig. Das LDL, nachdem es sich errechnet, um 3-5%. Also irgendwo in einem sehr geringen Bereich. Das heißt, wenn ein Patient ein leichtes Frühstück zu sich genommen hat, kann man sehr wohl die Blutfette messen. Man muss nicht Leute stundenlang nüchtern lassen für den Fall, dass man einmal Cholesterin bestimmt. Generell muss man bei sehr wenig Laborwerten eigentlich nüchtern sein. Das Wichtigste ist natürlich der Blutzucker, da sollte man nüchtern sein für die nüchterne Glucose. Aber für die meisten anderen Werte kann man durchaus auch einmal frühstücken. Das heißt, der Mythos, dass man da tagelang nüchtern sein muss, ist nicht der Fall. Übrigens Vorsicht auch, wenn Sie besonders wenig gegessen haben und die ganzen 2 Tage vor der Blutabnahme Diät gehalten haben. Der Cholesterinwert wird nicht beeinflusst. Wenn man sehr lange nüchtern geblieben ist, steigen aber dafür wieder die Blutfette an, weil irgendwann einmal der Körper die Reserven mobilisiert und sozusagen die Fettreserven auflöst, dann steigen die Triglyceride wieder an. Das heißt, ganz nüchtern sein und tagelang nüchtern sein macht nicht unbedingt dem Arzt eine Freude, dass die Blutwerte besser sind. Wenn Sie im Spital waren, dort einen Cholesterinspiegel bestimmt haben und dann nach Hause kommen und der Arzt bestimmt nochmal Cholesterinspiegel, werden Sie feststellen, der ist unterschiedlich. Und warum misst das Spital einfach niedrigere Cholesterinspiegel? Naja, im Spital wird im Liegen gemessen und im Liegen sind die Cholesterinspiegel einfach normalerweise um 10-20% niedriger. Warum? Im Sitzen und im Stehen versagt ein Teil der Blutflüssigkeit im Gewebe und das Blut ist schlicht und einfach 10-20% konzentrierter. Genauso steigen die roten und die weißen Blutkörperchen im Stehen und jede Menge andere Eiweißstoffe, die sozusagen nicht ins Gewebe gehen. Das heißt, im Spital hat man oft so 10-20% niedrigere Cholesterinspiegel. Ein zweites Problem ist, dass Patienten im Spital oft schwer krank sind. Bei schwerkranken Patienten ist der Cholesterinspiegel nicht auswertbar, weil er eben falsch niedrig ist. Das ist eine Akutphasereaktion. Wenn Sie ein Fan von Vitamin C sind, so wie ich natürlich, hohe Vitamin C-Dosen können auch scheinbar das Cholesterin senken, und zwar aufgrund eines Messfehlers. Die Ascorbinsäure verhindert sozusagen, dass die Triglyceride gemessen werden können, weil die unseren chemischen Test inhibiert. Damit habe ich plötzlich falsch niedrige Triglyceridwerte. Wir wissen, dass Triglycerid ist ein Teil in dieser Berechnung. Das heißt, wenn das niedriger ist, sinkt scheinbar auch das LDL-Cholesterin. Das ist natürlich ein Messartefakt. Am besten ist, man wartet einfach einen Tag nach der Vitamin-C-Infusion oder Vitamin-C-Gabe oder noch besser, man isst an dem Tag, an dem man sozusagen eine Cholesterinbestimmung hat, keine großen Mengen Vitamin C, um diesen Messfehler zu vermeiden. Und wir haben eben das Problem, wenn Patienten krank sind, haben sie eine sogenannte Akutphase-Reaktion. Das heißt eine Entzündungsreaktion. Und natürlich verändern sich bei einer Entzündung, wenn man schwer krank ist, auch die Laborwerte. Es steigen Entzündungsmarker wie zum Beispiel die weißen Blutkörperchen oder C-reaktives Protein bei Entzündungen, aber auch Ferritin oder Haptoglobin oder Cortisol. Und gleichzeitig vermindern sich andere, zum Beispiel das Cholesterin. Das heißt, wenn ein Patient schwer krank ist, zum Beispiel einen akuten Herzinfarkt hat und ins Spital kommt, hat er oft sehr niedrige Cholesterinwerte. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen und ist auch nicht repräsentativ für das, was er hat, wenn er gerade keinen Herzinfarkt hat. Das sollte man auch wissen. Und das ist auch ein sehr beliebter Plot für Verschwörungstheorien. Es gibt das sogenannte Lipidparadox. Patienten, die mit einem akuten Herzinfarkt ins Spital kommen, natürlich, je kränker sie sind, desto mehr sterben von denen. Und je kränker sie sind, desto niedriger ist auch der Cholesterinspiegel. Das heißt, bei einer Akutphase-Reaktion sinkt der Cholesterinspiegel um 60%. Und wenn der Patient sehr krank ist, ist er natürlich niedriger, als wenn er ein bisschen krank ist. Das heißt, je stärker der Herzinfarkt, desto niedriger das Cholesterin beim Zeitpunkt sozusagen der Einlieferung ins Spital. Und je niedriger das Cholesterin, desto eher sterben die Patienten. Das ist ein beliebtes Thema in diversen Fachbüchern, wie zum Beispiel die Cholesterinlüge. Das Thema ist nur in dem Fall, versucht man sozusagen als kurzen Akutphase-Reaktion mehr oder weniger eine Verschwörungstheorie zu basteln. Übrigens, es ist auch nicht ganz richtig, dass die Pharmafirmen da Milliarden verdienen an den Cholesterinsenkern. Das stimmt, natürlich verdienen sie jede Menge Geld, das wissen wir alle. Aber zum Beispiel die Nahrungsergänzungsmittel, die auch angeblich das Cholesterin senken sollen, aber es in Wirklichkeit nicht tun, wie wir gesehen haben, weil eigentlich 90% genetisch bestimmt ist des Cholesterinspiegels, die machen einen 10-mal höheren Umsatz als alle Cholesterinsenker zusammen. Was heißt das jetzt? Naja, wenn akut Kranke einen niedrigeren Cholesterinspiegel haben, sterben sie auch früher, je kränker sie sind. Man könnte umgekehrt auch sagen, naja gut, bei schweren Unfällen geht der Airbag auf. Das heißt, wir machen es umgekehrt. Das heißt, wir bauen einfach Autos ohne Airbag, dann gibt es keine Unfälle mehr. Auch das wird auf Dauer nicht funktionieren. Spannenderweise hat auch der ORF ab und zu solche Themen und versucht da sozusagen irgendwie Sensationsjournalismus zu machen. Die Ärzte versuchen trotzdem das Risiko zu vermindern. Deswegen haben wir diese Grenzwerte. Das sind sehr große internationale Studien, die auch relativ gut basiert sind. Ein zweiter wichtiger Risikofaktor neben dem LDL-Cholesterin ist das Lipoprotein klein a und das ist jetzt eine kleine Werbung für die Messung des Lipoprotein klein a's. Warum? Das ist der zweite wichtige genetische Risikofaktor. Es gibt oft Leute, die haben einen normalen LDL-Spiegel, aber ein hohes Risiko für Herzinfarkte und das sind auch Patienten oft auch in Herzinfarktfamilien. Das heißt, da ist zum Beispiel der Vater oder die Großmutter oder wer auch immer, hatte relativ früh einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Oft ist die Ursache ein erhöhter Lipoprotein-Kleinarspiegel. Das Schöne ist, im Gegensatz zum Cholesterin, das man beeinflussen kann und das auch ein bisschen ansteigt im Alter natürlich, ist das Lipoprotein-Kleinar genetisch bedingt, das heißt eine einmalige Bestimmung reicht und das ist auch ein unabhängiger Risikofaktor zum LDL und hat auch nicht wirklich einen Zusammenhang mit dem LDL-Cholesterinspiegel. Man sollte es immer zusätzlich messen, zumindest einmal im Leben. Auch wir Labormediziner werden damit nicht reich, aber es ersetzt nicht das sozusagen das LDL-Spiegel. Und da sieht man, dass ungefähr 70% der Bevölkerung mehr oder weniger einen normalen Lipoprotein-Klein-A-Spiegel hat. Was heißt das? Das heißt 0 bis 75 Nanomol pro Liter und ca. 20% deutlich erhöhte Lipoprotein-Klein-A-Spiegel über 125 und die haben auch ein deutlich erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen oder auch einen Aortenklappenfehler, eine Aortenklappenverengung, eine Stenose. Das heißt, die sollten auf jeden Fall dann intensiver überwacht werden. Was kann man derzeit machen? Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren ändern. Das heißt, ich kann vielleicht oder ich freue mich dann, ein Update zu geben, wenn es dann auch Therapien gibt zur Behandlung des erhöhten Lipoprotein-Klein-A-Spiegels. Die haben wir derzeit noch nicht. Dann werde ich selbstverständlich noch eine Podcast-Folge dazu machen und freue mich schon drauf. Was kann man machen? Man kann die übrigen Risikofaktoren natürlich versuchen zu minimieren und das wird auch bedeuten, dass man in dem Fall versucht, das LDL etwas aggressiver zu senken und sagt, da ist es besser, dass das LDL niedriger wird. Auch da gibt es mehr oder weniger eigentlich nur Medikamente, die im Allgemeinen sehr gut verträglich sind. Wir haben im Labor ein bisschen ein Thema, wie gut denn so die Messung ist von diesem Lipoprotein klein a Und da ist etwas Gemeines natürlich. Das Lipoprotein klein a ist, wie gesagt, genetisch bestimmt. Das hängt sozusagen je nachdem ab, welche Isoform eines bestimmten Gens sie haben, wie viele Kopien sie hintereinander haben, gibt es sozusagen große und kleine Lipoprotein klein a Partikel. Wenn jemand ein großes Lipoprotein klein a Partikel hat, klingt das komisch, dann hat er sehr wenige davon und damit auch ein niedrigeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn jemand kleine Lipoprotein klein a Partikel hat, dann hat er sehr viele davon und damit steigt auch das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das heißt, es gibt unterschiedliche Tests beim Lipoprotein klein a. Manche messen die Konzentration, also die Zahl der Partikel. Das dürfte von der Physiologie her, wenn uns die Zahl mehr interessiert als die Größe, natürlich etwas interessanter sind. Und manche messen schlicht und einfach die Gramm Lipoprotein pro Deziliter. Die sind dann etwas ungenauer. Aber beide Tests liefern sehr gute Ergebnisse, die ganz gut vergleichbar sind. Das sind so theoretische Überlegungen. Und wie ist das in der Praxis? In der Praxis ist je nach Bestimmungsmethode und je nach Labor unterscheiden sich die Lipoprotein klein a-Spiegel oft um weniger als 20%. Das ändert nichts sozusagen an der Risikobewertung. Wir haben gesagt, es gibt ja mehr oder weniger niedrig, mittel, hoch und daran ändert sich nichts. Es sind vielleicht leicht unterschiedliche Werte. Es steigt auch der Lipoprotein klein a-Spiegel um 10-20% im Laufe des Lebens, je nachdem, ob man gerade unter Östrogeneinfluss steht, wie Frauen oder nach der Menopause, steigt er auch ein bisschen an. Aber das ändert sozusagen auch nichts an der Risikobewertung. Das heißt, man muss es auch nicht wirklich wiederholen. Ein zweites Thema, das oft in der Literatur diskutiert wird, im Lipoprotein klein a ist natürlich auch ein bisschen Cholesterin. Circa 30% des Cholesterins laut Literatur sollte da drinnen sein. Und sehr hohe Lipoprotein klein a Spiegel könnten theoretisch auch die LDL-Spiegel beeinflussen, dass man sagt, okay, dann ist auch der LDL-Spiegel erhöht. In Wirklichkeit, ich habe das ausprobiert bei uns, ich habe 400.000 Lipoprotein-Klein-A-Spiegel und Cholesterinwerte miteinander korreliert und geschaut, hängt das irgendwie zusammen? Und der Zusammenhang ist extrem gering. Es ändert sich der LDL-Spiegel um 2-8 Milligramm. Wir haben gesagt, bei 100 Milligramm, das sind 2-8%, das ist deutlich weniger, als wenn man zum Beispiel im Sitzen oder im Liegen Blut abnimmt. Das heißt, in der Praxis dürfte das keine Rolle spielen. Es ist mehr eine theoretische Überlegung. Hier nur die Erwähnung, dass es sozusagen manchmal in der Literatur zitiert wird, dass man das auch sozusagen berücksichtigen soll. Und viel schlimmer als die methodischen Dinge, ist, wie gut ist unser Labor, ist eigentlich die Frage, die uns auch interessiert hat. Naja, jetzt haben wir bereits eine sehr gute Therapie, und wir haben mittlerweile auch sehr viele Menschen, die den Cholesterinspiegel kennen. Was hat das für Konsequenzen in der Praxis? Und dazu haben wir einfach einmal bei uns im Labor eine Datenbankabfrage gemacht, die war selbstverständlich anonym, ohne irgendwelche Namen oder Geburtsdaten oder sonstige Dinge. Weil uns hat nur interessiert, wenn jemand eine Cholesterinbestimmung macht, wie ist das, wenn er zum Wiederkommt, wie ändert sich dann der Cholesterinwert, der LDL-Wert, gibt es dann eine Therapie und erreicht er dann seine Werte, die er erreichen sollte. Und zu unserem Erstaunen, wir haben so die letzten 8 Jahre durchgemacht, wir haben sehr viele Patienten, wir haben über 1 Million Cholesterinbestimmungen bei uns gemacht, wir sind eines der größeren Labors in Ostösterreich. Das heißt, nachdem es auch andere Labors gibt, kann man gut rechnen, dass nahezu jeder Erwachsene in Österreich zumindest einmal im Leben seinen Cholesterinspiegel bestimmt hatte. Und uns hat eigentlich interessiert, von denen, die jetzt beim ersten Mal einen erhöhten LDL-Wert hatten, wie schaut es denn nach 1 Jahr aus? Und nach 1 Jahr hat von diesen Patienten immerhin 330.000 mit erhöhten LDL-Werten, nach 1 Jahr hat genau 1/4 dann zumindest einen Wert unter 116 gehabt, also einen Wert, wo man sagt, bei niedrigem Risiko ist das okay. Und alle anderen sind eigentlich unverändert geblieben. Das heißt, 3/4 der Patienten hatte das keine Konsequenz der Cholesterinspiegel. Das heißt, unser Problem ist in dem Fall weniger sozusagen Cholesterin zu messen oder irgendwelche methodischen Probleme, sondern eher das Problem, wie bringe ich das an den Mann, an die Frau und wie werde ich sozusagen dann die Konsequenzen machen. Und das ist etwas, wo wir wahrscheinlich eher ein Thema haben. Und ein bisschen so der Wunsch und die Wirklichkeit, die Cholesterinexperten sagen, jeder Mensch in Österreich sollte sein LDL kennen, das sind wir schon ganz gut. Dann ist auch die Frage, jeder Mensch sollte zumindest einmal im Leben eine Lipoprotein-Klein-A-Bestimmung machen. Wir haben das bei unseren Daten angeschaut, in Wirklichkeit sind das nur 4% der Menschen, also jeder 20. der einmal im Leben seine Lipoprotein-Klein-A bestimmt hat und auch dieses Risiko kennt. Und leider erreicht nur maximal 1/3 der Patienten nach 1 Jahr auch den Wert, der für ihn gut wäre, den LDL-Zielwert. Also da ist eher das Thema, wir kennen die Werte, aber was machen wir damit? Was möchte ich Ihnen mitgeben? Die Lipidmessungen können 10-20% schwanken, in der akuten Phase bis zu 60%. Das heißt, wenn ein Patient schwer krank ist, kann es sein, dass er niedrige Cholesterinspiegel hat. Das heißt aber nicht, dass er sozusagen dann besonders gesund ist. Und errechnetes LDL und direkt gemessenes LDL ist im Allgemeinen sehr gut vergleichbar. Das schwankt um weniger als 10%. Unser großes Problem ist eher, dass eigentlich 2/3 der Patienten nach einem Jahr mit erhöhten Cholesterinspiegel noch immer erhöhte Cholesterinspiegel haben und sich da eigentlich nichts geändert hat. Das heißt, die Messung ist nicht das Thema, sondern eher die Konsequenz. Und denken Sie daran, zumindest Lipoprotein-Kleinen-A-Spiegel sind eigentlich genetisch bestimmt. Das heißt, einmal im Leben sollte man das zumindest bestimmen bei jedem Patienten. Die Kosten für die Krankenkasse sind eher vernachlässigbar. Das ist eher in Höhe eines Straßenbahnfahrscheins. Und bei jedem sollte zumindest einmal im Leben Lipoprotein klein a bestimmt werden. Das ist noch nicht passiert. Eine einmalige Messung ist ausreichend. Und wenn es erhöht ist, dann sollte man die anderen Risikofaktoren reduzieren. Und das ist etwas, was ich Ihnen auch gerne mitgeben möchte. Und natürlich können je nach Messmethode die Lipoprotein klein a Spiegel im Labor um bis zu 20% differieren. Das ist aber in der Praxis eigentlich derzeit kein Problem. In Zukunft ist das auch eine Aufgabe für uns Labormediziner, dass wir Tests entwickeln, die auch zwischen den Labors besser vergleichbar ist. Und das wäre es zum Thema Blutfett und Cholesterinspiegel vor allem. Und zum Abschluss noch eine kleine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr uns folgt und eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform in eurer Wahl hinterlasst. Damit helft ihr uns natürlich auch, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Und wir Labormediziner wissen natürlich alles besser. Das ist leider in der Natur der Sache. Aber natürlich wissen wir nicht alles. Das heißt, ich freue mich vor allem auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Und sollte ich einen Fehler gemacht haben, bitte ich auch um Feedback unter feedback.laborakademie.at. Und genauso freue ich mich über Themenvorschläge, damit ich neue Folgen zum Thema Labormedizin für euch planen kann. Natürlich bemühen wir uns immer, den aktuellen Stand der Wissenschaft zu präsentieren. Wir versuchen auch, Fakten und Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Das ist etwas, was ich persönlich im sogenannten Qualitätsjournalismus eigentlich immer vermisse. Aber beachtet auch, dass Wissenschaft auf Versuch und Irrtum beruht. Und natürlich können sich Erkenntnisse ändern. Wie die Geschichte zeigt, überwiegen leider die Irrtümer. Und im Laufe der Zeit werden wir wahrscheinlich zu neuen Erkenntnissen gelangen. Wir haben heute beispielsweise Februar 2026. Und bitte beachtet auch, dass wir Labormediziner eine einfache Sicht auf die Welt haben. Und das ist kein Wunder. Unsere Patienten haben ja nur 16 mm Durchmesser und sind Blutröhrchen und die sprechen nicht zurück. Und natürlich kann ein Podcast nicht ein Gespräch mit eurer Hausärztin oder eurem Hausarzt ersetzen oder eine Ordination. Der kennt euch seit Jahren und zwar im Ganzen, nicht nur die Laborwerte und kann euch als ganzen Menschen behandeln. Das heißt, wir können hier nur allgemeine Tipps und Tricks geben, aber sicher kein ärztliches Gespräch ersetzen. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit und freue mich fürs Zuhören. In der Folge 3 wird es darum gehen, welche Fehler bei der Präanalytik passieren können, welche Laborfehler passieren können und wie man sie vermeiden kann. Vielen Dank und herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.